Morgen. Boker Tov. Wichtig ist, dass man nicht Tov sagt, sondern Tov mit W am Schluss. Guten Morgen heißt das. Ich freue mich, hier zu sein. Danke, dass ihr gekommen seid, sonst würde ich hier vor leeren Stühlen stehen. Habt ihr nochmal drüber nachgedacht, was wir gestern Abend gehört haben? Mir ist es ungeheuer wichtig, dass wir begreifen, diese Bibel, das heißt das Neue Testament eigentlich, ist in einem Umfeld geschrieben, das wir heute nicht verstehen und das uns Christen fremd ist. Es ist die Zeit des zweiten Tempels. Eine völlig andere Situation als im Alten Testament. Die Zeit des zweiten Tempels beginnt sozusagen mit der Rückkehr von etwa 40.000 Juden, ein Viertel davon Priester aus Babylon. Und beginnt eigentlich mit Esra. Der Tempel ist ja schon eher entstanden, aber Esra kommt so gegen 450, ein bisschen eher, nach Jerusalem und er wird Priester genannt und er ist vor allen Dingen eins, Schriftgelehrter. Und er hat sich vorgenommen, wenn wir das mal lesen wollen, Esra, jetzt habe ich meine neue Bibel hier mit. Ja, Esra 7, Vers 10. Esra hatte sein Herz darauf gerichtet. Und das sind jetzt ganz, ganz bedeutende, grundlegende Worte. Das ist nicht einfach nur so geschrieben, weil das von vielen Männern so gesagt ist. Das Gesetz des Herrn, also die Tora des Herrn zu erforschen. Torat Adonai zu erforschen. Und zu tun. Und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das heißt, er beginnt eine völlig neue Schule. Zum ersten Mal in der jüdischen Geschichte werden nicht nur Priester und Leviten lehren. Bitte? 7,10. Esra, Kapitel 7, Vers 10. Nicht nur Priester. Priester sollten ja das Volk lehren. Das wissen wir von Mose. Leviten sollten das Volk lehren. Bei Josaphat war das der Fall. Nein, jetzt werden die lehren, die das Gesetz studiert haben, die die Tora studiert haben. Wir kommen noch auf das Wort Tora nachher im Lauf der Zeit. Was das heißt, Gesetz. Und er gründet nach der Tradition, steht nicht in der Bibel, aber nach der Tradition, gründet er die sogenannte große Versammlung. Knesset HaKnesset HaGedola, die große Versammlung, die große Synagoge. Ein Gremium von 120 Leuten aus dem Volk dazu gehören. Vor allen Dingen sogenannte Laien. Wenn wir von Laien sprechen, dann sind das Leute, die nicht zum Stamm Levi gehören. Sie sind nicht von vornherein prädestiniert, Gottes Wort zu lehren und Priesterdienste zu tun. Diese Menschen haben eine Leidenschaft. Die Leidenschaft ist die Tora. Und die lernen sie. Und dann sind sie da drin, in diesem Gremium. Hinzu kommen Priester und Leviten, die dieselbe Leidenschaft haben. Das heißt also, ab Esra haben wir die Situation, dass Menschen mit großer Leidenschaft und Hingabe Gottes Wort studieren. Das Land Israel wird später, ungefähr 200-300 Jahre später, mit Synagogen und vor allen Dingen mit Schulen für Kinder überzogen. Zentrum ist das Lernen des Wortes Gottes. Das wollte Gott immer. Hat man sträflich vernachlässigt mit den Folgen, die wir kennen. Das Volk wusste nicht, wie es leben sollte, hatte keine Belehrung und kam in die Gefangenschaft. Esra wollte das ändern. Ungefähr 150 Jahre, 120 Jahre nach Esra kam Alexander der Große ins Land. Einer dieser letzten 120 Leute, die ja schon, gut, der war, als Esra lebte, war er noch nicht auf der Erde. Das war Simon der Gerechte. Der ist dem Alexander als Priester entgegengegangen und so weiter. Und hat ihm seine Ehrerbietung erzeigt. Und es heißt, dass dadurch Alexander der Große eine hohe Ehrfurcht bekam, auch vor dem Tempel, der damals noch sehr einfach war und erst durch Herodes erneuert wurde. Aber durch Alexander kam Hellenismus hinein, kam Griechentum hinein in das Land. Und das war so, dass die Entwicklung des Hellenismus das Volk spaltete. Vor allen Dingen die Priesterschaft spaltete. Eine Reihe von Priestern sagte sich, nein, da machen wir nicht mit. Und eine andere Gruppe von Priestern, und zwar diejenigen, die mehr an der Macht waren, die haben sich dann den Hellenisten angeschlossen. Das entwickelte sich so stark, dass eines Tages Antiochos der IV. Epiphanes, ihr kennt die Geschichte der Makkabäer, dann den Tempel verunreinigte, mit Wissen und mit Erlaubnis verschiedener Priester. Und dass dann Mattathias, der Priester aus Modiin, nicht mitmachte und dann kam die Revolution und sie besiegten die Hellenisten, sie besiegten die Syrer, die Seleuziden. Syrer waren das ja, syrische Griechen, griechische Syrer. Auf jeden Fall war es aber so, dass Sprache und hellenistische Denkweise Einzug hielten in Israel. Und beeinflussten, das Denken beeinflussten. Eine Gruppe. Eine andere Gruppe hat sich davon isoliert gehalten. Wir haben zum Beispiel, so wie wir heute so typisch deutsche Worte haben, gibt so verschiedene deutsche Worte, Wörter, Ausdrücke, ne? Aus dem Englischen. So viele englische Ausdrücke durch die Computersprache und so weiter. So war es nicht ganz so schlimm damals in Israel. Da hat man also in die Sprache auch griechische Wörter einfließen lassen, die man mit griechischen Buchstaben natürlich schrieb, mit hebräischen Buchstaben natürlich schrieb. So, dazu gehört Petra. Das Wort Petra ist zur Zeit Jesu ein bekanntes hebräisches Wort gewesen, das man reingeholt hatte aus der griechischen Sprache. Petra, Fels. Und wenn Jesus von Petra spricht, du bist Petros, es gab keinen Namen Petros im Griechentum. Das ist eine Erfindung Jesu. Der Name Petros existierte nicht. Und jeder Grieche hätte sich gewundert, dass einer Petros heißt. Das kam alles erst viel, viel später durch die Etablierung des Christentums im griechischen Sprachraum oder Kulturraum. Aber Petra hatte seinen Einzug in die Sprache, in das mischnaische Hebräisch, so nennt man das Hebräisch der Zeit Jesu, mischnaisches Hebräisch, gehalten. Und jetzt benutzt Jesus dieses Wort Petra und kreiert einen neuen Namen, Petros. Wenn Jesus von Petra spricht, dann meint er den Felsen. Und wer ist der Felsen? Das ist Abraham. In Jesaja 51 steht drin, schaut auf den Felsen, euren Vater Abraham, ne? Den Felsen. Zur heißt das in Hebräisch, Zur. Und so ein Glaube, wie er in Abraham war, das war der Glaube des Petrus. Ne? Darauf, nur auf einem solchen Glauben kann man Gemeinde Jesu bauen. Und es ist natürlich klar, was Jesus damit meint. Das ist nicht einfach so ein Spruch, sondern wenn wir Gemeinde Jesu bauen, schlagen wir nochmal auf, Jesaja 51. Dann kann es nur auf der Grundlage des Glaubens von Abraham sein. Das ist die Basis. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Das ist ein Parallelismus. Gerechtigkeit nachjagen, Herrn suchen. Das ist ein hebräischer, typischer Parallelismus, den wir oft finden. Ja? Derselbe Gedanke wird durch zwei verschiedene Ausdrücke oder manchmal drei verschiedene Ausdrücke wiedergegeben. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Wenn wir der Gerechtigkeit nachjagen, das heißt also der Rettung, Erlösung, Gerechtigkeit ist im Hebräischen ein in allererster Linie Wohltat Gottes, ist Erlösung, die ihr der Erlösung nachjagt. Erlösung nachjagen, Erlösung erleben und dann leben bedeutet, in letzter Konsequenz, dass man Gemeinde baut. Also wenn Jesus zu Petrus sagt, auf diesen Petra werde ich meine Gemeinde bauen, das heißt, auf diesem Fundament des Glaubens eures Vaters Abraham werde ich Gemeinde bauen, dann haben wir die Aufgabe, uns mit diesem Glauben des Abraham auseinanderzusetzen. Und Jesus sieht praktisch, wie hellenistisches Denken Einfluss gewinnt und dass es nachher nicht mehr Abraham ist als Fundament, auf dem wir bauen, sondern ein anderer Kulturkreis, eine andere Denke, eine andere Denkart, ein anderes Wesen. Wir schlagen mal auf aus dem Gesetz des Mose, Genesis. Genesis, Kapitel 9, denke ich, ist das. Noah sprach. 1. Mose 9, 26. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet und er wohne in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Die Geschichte kennen wir. Ham kommt da rein und sieht seinen Vater entblößt, ruft seine Brüder und sagt, guckt euch das mal an hier. Die Brüder bedecken den Vater. Hier in diesem Wort ist so viel verborgen. Ich nenne diese Namen mal mit hebräischem Akzent. Shem, Cham, Japhet. Shem, Cham, Japhet. Shem, was ist Shem? Shem, Maze, Shem. Was heißt Shem?
Name.
Name. Wenn ich sage Baruch Hashem, gepriesen sei der Name, was heißt das? Shem. Wenn ich sage Hashem hat gesagt, was meine ich damit?
Gott
hat gesagt. Shem. Cham. Weiß jemand, was Cham heißt?
Heiß.
Hayom Cham. Heute ist es heiß. Cham. Cham. Heiß. Hitze. Japhet kommt von geöffnet, offen, weit, sich öffnen. Es ist nicht nur im Hebräischen, es ist auch an anderen Stellen. Nun haben wir mit diesen drei Namen drei grundsätzliche Dinge. Shem ist derjenige, der den Geist repräsentiert, Gott repräsentiert, das Verhältnis zu Gott repräsentiert, Geist. Cham ist der, der Sinnlichkeit, Hitze, heiß sein, repräsentiert. Und Japhet ist derjenige, in dem sich Geist und Sinnlichkeit begegnen, Ästhetik. Und wir finden, dass tatsächlich das so ist in der Völkerwelt. Während wir bei Cham, wir müssen aber noch ein bisschen differenzieren, jeder Mensch hat ja seine Eigenart und jedes Volk hat seine Eigenart, seine typischen Eigenarten. Und jeder ist nicht ausschließlich so. Ne? Das ist bei Shem so, das ist bei Cham so und das bei Japhet so. Und aber eins ist klar, zwei Kulturen haben die Welt geprägt. Die hellenistische Kultur und die semitische Kultur, die hebräische, die israelitische Kultur. Sie haben die Welt geprägt. Und das ist absolut so. Das Interessante ist, Höhepunkt dieser Kultur war das 5. Jahrhundert. Platon und dann vorher Sokrates, Platon, Aristoteles. Und in der Zeit Esra und das, was wir die Weisen Israels nennen. Die Gelehrten Israels, die Weisen Israels. Die angefangen haben, das Wort Gottes in einer gründlichen Weise zu studieren und das Wort Gottes zu der Zeit anzupassen. Luther hat gesagt, man muss den Leuten aufs Maul sehen und dann entsprechend die Bibel übersetzen. Wenn ich sage, Gottes Wort muss der Zeit angepasst werden und damit übernehme ich einen pharisäischen Ausdruck, dann bedeutet das nicht, dass man die Wahrheit abschneidet oder zerschneidet oder verringert, sondern dann bedeutet das ausdrücklich, dass ich, jetzt benutze ich mal ein schweres Wort, das, was ich hier im Wort Gottes finde, in einer Kultur, die weit entfernt ist von uns, vor vielen tausend Jahren, kontextualisiere, dass ich das in meine Zeit reinbringe und so übersetze, dass wir begreifen, wie wir nach den Werten, nach den Geboten dieses Wortes leben können. Könnt ihr das verstehen? Das hat absolut nichts damit zu tun, dass man, wie das in der heutigen Zeit, in der modernen Theologie, in der historisch-kritischen Theologie oder, sag nicht gerne Theologie, ich sage da Schule oder Theorie oder Hypothese, was auch immer, was man da versucht, das Wort Gottes lächerlich zu machen und zu sagen, das gilt alles nicht, das ist alles Quatsch. Nein, wir wollen, dass wir das Wort Gottes, so wie es geschrieben steht, für unsere Zeit relevant machen, bedeutungsvoll machen, damit man damit leben kann, danach leben kann. Wenn du nach Amerika kommst, nach Pennsylvania, hast du dort die Amish People. Amish People haben keine Knöpfe. Die haben Häkchen und Nädelchen. Die haben kein elektrisches Licht und kein Telefon. Und verschiedene Dinge tun sie nicht. Das ist alles Teufelswerk. Aber in Notfällen braucht man schon mal Teufelswerk. Wir fahren dahin. Ich fahre da gerne hin, weil da kriegst du gutes Essen in dem Restaurant. Toll, super Bedienung. Du wirst nicht übers Ohr gehauen. Allerdings kennen sie inzwischen auch die Preise. Aber es ist so eine Art Freilichtmuseum. Ne, wenn die da so mit ihren Pferdchen rumfahren, ne, weil sie das Auto verschmähen als Teufelswerk, ist schon interessant. So eine Zurückversetzung in die Vergangenheit. Leider ist es so, dass die Christen eigentlich so eine Art Museum, frommes Museum darstellen. Auch die Gemeinden hin und her in unserem Land, auch wenn sie modern sind, auch wenn manches modern gemacht wird, kommt gar nicht das, das ist nicht das Wichtige. Wichtig ist die Lebbarkeit dessen, was verkündigt wird. Wichtig ist, dass Menschen etwas verstehen für ihr Leben. Und da habe ich leider den Eindruck, durch den hellenistischen Einfluss, und jetzt beschäftigen wir uns mal damit, sind Dinge bei uns grundlegend zerstört worden. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen hebräischem und griechischem religiösen Denken. Die Pharisäer haben gesagt, wir müssen das, was Gott sagt, praktizieren können. Der Grieche sieht das anders. Der Grieche sieht den Menschen, sieht die Materie als etwas Schlechtes. Du bist grundsätzlich schlecht. Du bist Materie. Und da beginnt das Dilemma. Der Israelit, der Hebräer, denkt anders. Er denkt, Gott hat mich geschaffen. Ich bin sein Geschlecht. Ich habe zwar den Jetzer Hara, den bösen Trieb, aber Gottes Wort und Gottes Geist gib mir die Möglichkeit, nach seinem Willen zu leben, wie Vater Abraham. Der Grieche sagt, es wird ein Tag kommen, da wird alles ganz toll sein. Dann werden wir aus dieser Materie heraus, aus diesem Leib befreit sein. Und jetzt benutze ich ein christliches Wort. Dann sind wir frei aus diesem Jammertal. Und dann erhebt sich unser Geist in die Gegenwart Gottes. Das ist griechisch. Das ist heidnisch. Das kommt aus den Tempeln und Philosophenschulen der Griechen in Athen, Euböa und so weiter, wo die Leute überall gelebt haben. Das Interessante war, ein Heraklit hat da so ein bisschen anders gedacht, aber das ist jetzt unwichtig. Der Jude sagt, was sagt der Jude? Was steht in der Bibel? Macht mir ein Heiligtum. Ich will mitten unter euch wohnen. Der Pfingstler und Grieche sagt, ich muss mich ausstrecken nach Gott. Die Bibel sagt, er kommt zu uns. Ich muss immer dran denken, ein banales Beispiel, ein simples Beispiel. Jesus geht durch Samaria, da sind Leute, oder geht geht durchs Land und dann schreien Leute, reinige uns, Aussätzige, reinige uns. Und warum können sie zu ihm schreien? Hilf uns, reinige uns. Warum können sie das machen? Weil er gekommen ist. Er ist da. Er geht da die Straße lang, deswegen können sie mit ihm reden. Gott ist doch nicht ferne, Gott ist da. Gott ist hier. Das ist absolut. Ich muss doch nichts spüren. Diese dumme Frage, die Christen immer stellen, wo war Gott? Oder die sogenannten Christen oder Eschede oder wenn eine Katastrophe passiert, wo war Gott? Ja, wo war Gott? Natürlich war er da. Der Jude fragt so nicht. Wo war Gott in Auschwitz? Die frommen Juden fragen nicht so. Er sagt, er ist mit uns in die Gaskammer gegangen. Er war bei uns in der Gaskammer. Merkt ihr was? Wir sagen, das trifft sie. Die haben ja gesagt, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das trifft sie. Fern von Gott sind sie gestorben. Der Jude sagt, Gott war bei uns. Jüdisches Denken, hebräisches Denken. Und das ist nicht modernes hebräisches Denken, sondern das ist uralt. Gott kommt zu uns. Versteht ihr? Noch etwas anderes, völlig anderes. Oder sagen wir mal, das auf Abraham hinweist. Schaut mal. Wenn der Grieche von seinen Göttern redet, was für Götter hat er?
Zeus.
Bitte?
Zeus.
Zeus. Sein Göttervater, ne? Das ist der Göttervater. Der Thron so über alle. Ne? So, das ist der eine. Dann haben sie einen, der heißt, der Kölner Tetzan, oder der Aachener Tetzan, das ist ein Bichelbruder, ne? Alkohol, Karneval, Alkohol. Der Römer nennt ihn Bacchus, Gott des Weines und der Freude. Da gibt es eine, die heißt Aphrodite, die Göttin der Liebe. Dann gibt es einen Mars oder Ares und all diese Namen, du kannst sie austauschen, egal. Krieg, Hass, Macht, Zeus, Macht, Zorn. Dann die Sachen wie Poseidon, das Meer, das braust und brodelt. Und bei uns Thor, ne, der seinen Hammer schleudert und Gewitter und Blitze hervorruft und Winde und alles sowas. Und Loki, dieser listige Hund. Kennt ihr noch, ne? Habt ihr alles in der Schule gelernt. Ja. So, was sind das für Dinge? Das sind alles Reflexionen, entweder meines Inneren, des Inneren des Menschen, oder es sind Naturgewalten. Streng genommen, kann man so einem Gott untreu werden? Nee, überhaupt nicht. Ich werde doch zum Beispiel Sex, ne, Aphrodite. Ne, wenn ich das Bedürfnis habe, in den Aphrodite-Tempel zu gehen, dann gehe ich dahin als Grieche. Ich werde doch diesem Götzen nicht untreu werden. Wie werde ich diesem Götzen die Treue aufkündigen? Oder ich habe es halt von meinem Vater geerbt, ne, dass ich immer die Wut kriege, ne, sauer bin und zornig werde und ne, ja. Ihr kennt das. Diesen Götzen kannst du nicht untreu werden. Aber dann passiert etwas und das ist der Gegensatz dazu, zu griechischem Denken und auch zu heidnischem Denken. Nämlich, da kommt jemand zu Abraham und er sagt zu Abraham, verlass dein Land. Verlass dein Vaterhaus, deine Verwandtschaft, geh aus deinem Vaterland in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er sagt, lech lecha, das heißt, gehe für dich. Sei einer, der für sich selbst geht, ganz für sich und doch in der Gemeinschaft mit den Menschen bleibt. Ganz, ganz wunderbarer Gedanke dort. Das Wort ist fantastisch. Lech lecha, gehe für dich. Kapitel 12, Vers 1. Dann lernt Abraham etwas völlig anderes. Er lernt den sogenannten ethischen Monotheismus. Es gibt einen Gott, der alles geschaffen hat und der die moralischen und sittlichen Werte festgelegt hat. Und die lernt Abraham. Wir lernen das nicht explizit, aber wenn Gott in Kapitel 26, 1. Mose 26, Abrahams Sohn Isaak sagt, dein Vater hat meine Torot gehalten, meine Torah, meine Mishpatim, und er hat meine ganzen Ordnungen und meine Gesetze und das Recht, das hat er alles gehalten. Alles, was ich ihn gelehrt habe. Dann ist das da drin. Dieser ethische Monotheismus, das heißt also, der Glaube an einen Gott, der mich dazu verpflichtet, seinen Werten, die er mir dargelegt hat, zu leben, ist etwas völlig anderes. Und ich werde euch etwas sagen. Wir können an einen Gott glauben, so wie auch die Guaranis oder andere Völker nur an einen Gott glauben, aber das ist nicht Monotheismus. Das ist noch immer die Ausprägung meines Menschen. Und wir haben heute eine ganz starke Ausprägung, dass ich mich wohlfühle, dass ich lebe, wie ich es für richtig halte, auch bei Christen, weil wir ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Das ist dann dieser Vorwand. Vorsichtig. Gott hat Werte etabliert. Und das ist der Unterschied auch zum griechischen Denken. Der Luther hat übersetzt, du sollst nicht töten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus und so weiter. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. So. Und steht gar nicht in der Bibel. Das sind die 10 Worte. Ne? 10, wir kennen die als 10 Gebote. Ich habe jetzt nur ein paar erwähnt. Das ist ja das, der Unterschied zwischen Griechentum und Bibel. Der Grieche macht Vorschriften, hat ein Nomos, hat ein Dat. Dat ist das persische Wort für Gesetz. Hat ein unwiderrufliches Gesetz. Und wenn du das übertrittst, dann lauert er schon hinter der Ecke und dann kriegst du sie. Kennt ihr das? Wenn du nicht tust, was Gott sagt, dann kriegst du links und rechts eine um die Ohren gehauen. Fertig ist die Sache. Merkt ihr mal. Das griechisches Denken hat nichts mit der Bibel zu tun. Aber das ist fest verankert in unserem Christentum. Warum hat er da den Unfall gehabt? Seine Urgroßmutter, die ist zum Besprecher gegangen. Da müssen wir mal die Vergangenheit. So ein Käse. Nein, am Anfang der 10 Worte, das sind keine Gebote, steht: Ich, nur sag, ich bin der Herr, dein Gott. Ich hab dich frei gemacht von den Ägyptern. Du bist ein freier Mensch geworden. Du bist raus aus dem Haus der Sklaverei. Du bist frei. Amen. Kann ich schon mal einen Amen hören zu sowas? Amen. Ist das so schwer? Das habt ihr schon mal gelesen, ja? Ich schlage euch vor, lest das doch mal mit mir. Ihr wisst alle, wo es steht. Ich brauche das ja nicht vorzusagen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Das ist die Präambel. Da steht da. Die 10 Worte sind die Erklärung Gottes über die Freiheit derer, die an ihn glauben. Und jetzt kommt etwas. Was steht als nächstes? Du Du sollst keine anderen Götter oder fremden Götter neben mir haben. Im Hebräischen steht dort das gar nicht. Da steht, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Ist das ein Unterschied? Wenn ich dir sage, wenn du noch einmal einen anderen Gott neben mir haben wirst, dann würge ich dich. Dann hast du Angst. Ich muss immer aufpassen, dass kein... Kennt ihr diese vielen Psychopathen in den Christengemeinden? Die ständig zu den Seelsorgern laufen müssen, weil sie irgendwie... Ne? Ich war in Brasilien 20 Jahre. Ich habe in den 20 Jahren viele Menschen zum Herrn Jesus führen dürfen. Wir hatten tolle Sachen erlebt. Wir haben Befreiungen erlebt von Dämonen und diesen und jenen Dingen. Grauenvolle Gebundenheiten sind einfach mit einem Schlag weg gewesen. Ich habe mit diesen Leuten nur informative Gespräche gehabt. Nicht das, was wir hier in Deutschland so typisch nach altgriechischem, altkatholischem Muster haben, diese tief seelsorgerlichen Gespräche. Vergiss das. Ich bin durch das Wort frei geworden. Als ich mich mit 22 Jahren zu meinem Gott hinwandte, habe ich nur zwei Gespräche geführt, um mich zu informieren, wie ich mit verschiedenen Dingen umging, weil ich darüber Zweifel hatte. Und seitdem hat mich das Wort gereinigt. Manche Leute haben ihren Spezialseelsorger, zu dem gehen, entschuldigt bitte, ich habe mir das nicht vorgenommen, das kommt mir einfach so in den Sinn, aber das hängt damit zusammen, die brauchen das ständig, ständig, ständig. Jesus macht frei. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich frei gemacht. Fertig. Und dann wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Und du wirst dir auch kein Götzenbild machen. Und du wirst auch den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Und dann wirst du auch den Feiertag heiligen. Du wirst dir Zeit nehmen, mit Gott alleine zu sein. Und du wirst deinen Eltern die Herrlichkeit geben. Kavet. Herrlichkeit. Ehre Vater und Mutter heißt es, ja? Das Wort, das dort steht, heißt, gib deinen Eltern das Gewicht. Gib deinen Eltern das Gewicht, das sie brauchen. Das bist du ihnen schuldig. Und das sagt Gott ja nicht zu kleinen Kindern, das sagt er ja zu erwachsenen Menschen. Und so geht es weiter. Du wirst nicht töten, du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht stehlen und so weiter und über andere Leute nicht Geschichten erzählen, die nicht stimmen. Das heißt, du wirst andere Leute nicht ein schlechtes Licht bringen. Und du wirst auch nicht das unbedingt haben wollen, was andere haben. Was auch immer es ist. Das ist ein Gradmesser. Ja? Ein Gradmesser. Daran kann ich messen, ob Gott mein Herr ist und ob ich wirklich frei bin. Und jedes Mal, wenn Dinge in meinem Leben geschehen, die nicht in Ordnung sind, kann ich mich daran messen und merke, oh, ich verhalte mich nicht wie einer, der frei ist, sondern ich verhalte mich so wie einer, der einen anderen Götzen hat. Gut, gehen wir weiter. Und, bitte?
Ich habe eine Frage zwischendurch.
Ja, gerne.
Das Neue Testament sagt ja, dass das Gesetz ein Zuchtmeister ist.
Ja.
Wie ist das denn zusammen einzubringen?
Oh, das ist ganz einfach. Was macht ein Pädagoge? Was macht ein Lehrer? Ein Lehrer bereitet dich für das Leben vor. Okay? Galater. Galaterbrief. Kapitel 4. Ist das wohl? Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. 3,24, okay. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ich habe ein ganz tolles Buch geschrieben. Das ist weiß, das liegt da hinten mit so einem roten Fensterchen. Das heißt, sind wir denn nicht frei? Da habe ich das auch erklärt. Das ist ein schreckliches Wort. Der Luther, der hatte, und die nach ihm kamen, die hatten von dem Gesetz den Eindruck, Gesetz ist etwas so Schreckliches. Paulus liebte das Gesetz. David konnte nicht einschlafen. Wenn er nachts aufwachte, dann ist er rausgesprungen ans Fenster und hat gesagt, boah, was hast du wieder, Wahnsinn, was ich wieder mit Gott erlebe, in seinem Gesetz, wenn ich das Gesetz lese. Und er hatte ja nicht den Brief vom lieben Heiland da, Matthäus Evangelium und so, ne, hatte er noch nicht. Der hatte ja nur 5 Bücher Mose. Also was ist das? Da ist doch irgendwie Schizophrenie drin. Nein, die Lehre, die Tora, wenn dort geschrieben steht, haben viele bedauert, dass in der Septuaginta und dann nachher auch natürlich, also in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, des Hebräischen Testamentes in die griechische Sprache, da hat man zwar Amen übernommen und man hat Halleluja übernommen, aber man hat nicht Tora übernommen. Das hätte man machen sollen, dann hätte man ein anderes Bild. Denn Tora ist nicht Gesetz, Tora ist Lehre. Lehre ist Unterweisung. Wir können es also Folgendes übersetzen, diese Stelle, die Lehre ist ein Lehrer, ein Pädagoge gewesen, auf Christus hin, damit wir die Dinge verstehen. Wir haben einige Stellen bei Galater und im Römerbrief, und das ist schwer zu unterscheiden. Da muss man sich sehr viel Mühe gegeben. Ich habe das auch in dem Buch geschrieben, wo Paulus sich einmal auf das Alte Testament bezieht, als auf das Gesetz, also Gesetz sagt. Das ist dann in der Regel positiv. Aber wenn er oft von negativen Dingen spricht, dann sind es die religiösen Vorschriften der damaligen Rabbinen und Weisen. Und die waren sehr unterschiedlich. Die waren sehr kompliziert. Teilweise war es ganz, ganz schlimm, was die da alles so gesagt haben. Das war fast nicht praktikabel, obwohl sie es praktikabel machen wollten. So, manchmal nimmt er das Wort Gesetz, weil auch die mündliche Überlieferung die Aufsätze der Ältesten als Gesetz galten. Und dann nimmt er das Gesetz, und das ist manchmal nicht so einfach auseinanderzuhalten. Das nur dazu. Aber die Tora, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Tora aufzulösen. Auch Paulus sagt dasselbe, wir heben sie doch nicht auf. Und an keiner Stelle hebt er es auf, sondern die Tora ist, die Lehre ist etwas Gutes, damit ich weiß, wie ich leben soll. Und das lehrt mich, ich werde gelehrt. Christus, so sagt Luther, ist des Gesetzes Ende. Telos, Ende, ist auch Ziel. Schon dadurch, dass wir übersetzen, Christus ist des Gesetzes Ziel, haben wir eine andere Bedeutung. Wenn wir Messias dahinsetzen, der Messias ist Dreh- und Angelpunkt der Lehre. Alles dreht sich um den Messias. Dann bekommen wir ein besseres Verständnis dafür. Wie kann Paulus sagen, in Kapitel 10, dass Christus das Gesetzes Ende ist, wenn er vorher in Kapitel 3 sagt, wir heben das Gesetz nicht auf? Ne? Also da müssen wir diese Schizophrenie auflösen. Und das können wir nicht, wenn wir mit einfachen griechischen Worten nur operieren. Sondern da müssen wir uns mit dem hebräischen Denken des Paulus auseinandersetzen. Und deswegen ist es oft sehr, sehr schwer. Wir sind dem Luther sehr dankbar für das, was er geleistet hat. Das war eine phänomenale Persönlichkeit. Aber diese phänomenale Persönlichkeit hatte Probleme. War in der katholischen Kirche aufgewachsen und hatte diese ganzen Dinge kennengelernt. Er hatte ein Riesenproblem mit all dem, was ihn beschäftigte. Zum Beispiel mit dem Zölibat. Er schaute in sich hinein und musste sich, wenn er so seine Gefühle und seine Ängste und was er alles so erlebte, musste er sich anklagen und sich fragen, mein Gott, wie komme ich hier aus diesem Jammertal nochmal raus? Und er brauchte einen gnädigen Gott. Das war normal. Er war ja Heide. Aus den Heiden. Der Jude hat so ein Problem nie gehabt. Paulus hat nie ein Problem mit einem gnädigen Gott gehabt oder ungnädigen Gott. Das war für ihn. Wenn wir es streng nehmen, hat sich Paulus nicht mal bekehrt. Er ist Jesus begegnet und lernt ihn als Messias kennen und bekehrt sich von dem, was er vorher getan hat. Aber das Wort Gottes, er wollte ja immer fromm sein, das hat er weitergetan. Aber unter einem anderen Licht. Versteht ihr? Jetzt kommt ein fataler Fehler. Luther denkt, dass er Paulus ist. Luther denkt, die Gesetzlichkeit des Katholizismus ist die Gesetzlichkeit des Judentums. Und diese Parallelisierung bringt uns alle bis heute in ein schlimmes Dilemma hinein. Das ist fatal. Wir nicht begreifen, dass das Wort Gottes, und wir können Tora mit Wort Gottes gleichsetzen, weil immer wieder wird das auch gesagt bei Jesus. Zum Beispiel Jesus sagt, in eurem Gesetz steht geschrieben, und damit meint er den Psalm, ihr seid Götter. Ne? Er sagt zu den Psalmen Gesetz. Und die Psalmen gehören zum dritten Teil der hebräischen Bibel, nämlich zu den Schriften. Das Wort Gottes ist fantastisch und es ist wunderbar. Es ist einfach herrlich. Aber es kann nicht in eigener Kraft getan werden. Wir haben noch einige Punkte hier zu bedenken. Es ist gerade 11. Wollen wir eine Pause machen? Oder wollen wir weitermachen bis 12 oder Viertel vor 12? Ja? Weiter? Also ich kann noch, ne? Sofern ich, ja.
Lass mal schnell, wir haben Kaffee gemacht, lass mal schnell 5 Minuten das Kaffee trinken und dann hier weitermachen.
5 Minuten, aber ganz genau, ne? Wurde mir auch gesagt, also es ist die 10 Worte, es steht nichts von 10 Geboten drin. Es steht immer 10 Worte an der Stelle, wo Gebote übersetzt ist. Die 10 Worte sind nicht eine Verheißung. Die 10 Worte sind ein Gradmesser. Wenn du dieser Straße nachfährst, dann wirst du dort und dorthin kommen. Okay? Wenn ich dein Herr bin, dann wirst du das und das tun. Wir sind hart am Rand einer Sache, die typisch ist für etwas, das wir Gesetzlichkeit nennen. Kennt ihr das Wort gesetzlich? Schon mal gehört? Der ist sehr gesetzlich. Die Gemeinde ist sehr gesetzlich. Sag mal, habt ihr was dagegen, wenn ich... Mir wird es heiß. Das ist Cham. Cham. Am liebsten, ich bin ja eigentlich immer gerne ohne so eine Sachen. Aber
einfach eins. Ich bin ja auch nicht gesetzlich, ne?
Jetzt kommt es raus.
Jetzt wird es also frei. Ich kann mit und ohne.
Als ich noch in die Schule ging, ne? Die haben nicht immer hingehört, dann waren das ihr Ziel. Gesetzlich, ist das was Schlimmes? Werden Menschen in der Bibel bestraft, die sich peinlich an Gottes Wort halten oder nicht? Nein. Was ist das gesetzlich? Gesetzlich ist, wenn ich mich in einer kulturellen Situation befinde und für meine Gemeinde, sagen wir mal einer christlichen Gemeinde, gewisse Vorschriften habe. Und die werde ich natürlich, um sie zu begründen, aus der Bibel ableiten. Leute, die gesetzlich sind, sind nicht unbedingt böse Menschen. Sie wollen nur Gottes Wort sehr genau nehmen. Sie möchten gewisse Dinge mit großer Akribie Also auch mit großer Hingabe leben. Diese Leute sind sehr ehrlich. Du kannst dich oft sehr auf sie verlassen. Sind oft sehr feine Menschen, sogenannte gesetzliche Menschen. Ich habe fantastische Leute kennengelernt, wohingegen ich sehr viel Enttäuschung erlebt habe von Leuten, die geglaubt haben, sie könnten im Zuge der 68er die volle Freiheit so leben. Ne? Da hast du dann halt eine Stunde gewartet, bis die dann kamen. Ne? Oder du konntest dich auf ihre Versprechungen nicht, weil sie in der vollkommenen Freiheit Jesu Christi leben und wandeln. Ne? Also sowas habe ich alles natürlich auch erlebt. Ne? Ich warte also auch auf die innere Anweisung vom Herrn, ob ich heute Morgen um 6 Uhr aufstehe und zur Arbeit gehe oder ob ich nicht doch besser... Ne? Okay. Gesetzlichkeit, und da ist heute zum zweiten Mal an mich was herangetragen worden, das mit der Hose von den Frauen. Das interessiert euch doch, ne? Ja, es gibt ein Wort, hat ja einer eine Lutherbibel, eine alte Übersetzung von der Lutherbibel, dann würde ich bitten, das Deuteronomium aufzuschlagen, und zwar 5. Mose 22, um dort Vers 5 mal anzuschauen. Was tut da stehen? Was steht dort? 5. Mose 22, Vers 5. Richtig. Nur sagt schnell alles, damit ihr es los seid und mir dann zuhören könnt. Weißt du, ich kenne das ja. Du hast einen Gedanken, der bewegt dich. Der Typ da vorne hat es angesprochen und jetzt... Wartest du darauf? Sagt er das, was ich jetzt denke? Sagt er das endlich, was ich... Und du hörst gar nicht mehr hin. Ne? Ist klar. Hat einer eine... Wie steht's da geschrieben? Darf ich mal die Lutherbibel haben? Ist das eine alte? 1912. Ein Weib. Ein Weib soll nicht Mannsgewand tragen. Und ein Mann soll nicht Weiberkleider antun. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Was steht im Text? Was steht im hebräischen Text? Im hebräischen Text steht, auf einer Frau sei kein Gerät, keine Waffe eines Mannes, und ein Mann soll sich nicht Frauenkleider anziehen. Kli, das hebräische Wort Kli Gever, Mann, Kli ist Gerät für die Stiftshütte beispielsweise. Es ist Schmuck, Kli Kesef ist Silberschmuck. Kli Zahav ist Goldschmuck. Eliezer hat der Rebekka Kli Zahav gegeben und Kli Kesef gegeben. Also Schmuck. Und Gerät der Stiftshütte beispielsweise, die verschiedenen Geräte. Und dann hat es noch eine Bedeutung, und das ist die prädominante eigentlich. Kli ist Waffe. Waffe. Schwert. Speer, ne? Bogen. Die Formulierung ist so: auf einer Frau sei keine Waffe oder ein Gerät eines Mannes. Warum soll sie das nicht? Eine Frau ist eine potenzielle, oder sie ist eine wirkliche Mutter. Ne? Was hat sie, wenn sie als Mutter, wenn sie eine Mutter ist, dann hat sie ein Kind. Sie hat einen Sohn. Der Sohn ist Soldat. Auf der anderen Seite der Schlachtreihen stehen Söhne von Müttern. Ich bin eine Mutter. Jetzt trage ich einen Speer und jetzt trage ich ein Schwert und soll die Söhne einer anderen Mutter töten. Was ist meine Aufgabe als Mutter? Meine Aufgabe als Mutter ist, für Nachkommenschaft zu sorgen, Leben zu geben und Leben zu erhalten. Eine Mutter gibt Leben und eine Mutter erhält Leben. Haben wir begriffen? Warum soll eine Frau keinen Speer und kein Schwert tragen, entgegen der Regel, wie sie auch heute in Israel praktiziert wird, wo Frauen ja auch, aber aus Notlage heraus, die brauchen ja jeden, da ist ein kleines Land, kleines Volk. Was lernen wir? Wir lernen, eine Frau soll nicht töten. Eine Frau soll nicht in den Krieg gehen, um Menschen zu töten. Sie soll Leben erhalten, sie ist eine Mutter. Und sie wird gesegnet sein, wenn sie Leben erhält. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat man das Wort so übersetzt, hat der Luther das so übersetzt. Ich verstehe das nicht. Ich entdecke das, rufe meine Bekannte, eine Lehrerin in Israel an und sage, hör mal, Chevy, wie ist das? Was heißt Kriegever? Ja, weißt du, wie meinst du das? Da habe ich ihr gesagt, habe ich ihr das vorgelesen in Hebräisch. Dann sagt sie mir, ja, auf einer Frau soll kein Gerät oder ein Instrument eines Mannes sein. Heute ist es mehr Instrument in der modernen Sprache. Früher ist es Kli, ist Waffe. Okay, danke. Seht ihr das? Wenn ich nach Schottland komme, kann es sein, dass Männer mit Röcken rumlaufen, dass ich Leute sehe, Männer sehe, die mit Röcken rumlaufen. Und als ich in Indien war und mir der Vorsitzende der Bewegung entgegenkam, war ich tief geschockt. Warum? Der Mann trug einen Rock. Der hatte Frauenkleidung an. Der hat das Maß voll gemacht. Ich konnte überhaupt keine Salbung mehr verspüren. Der Geist war vor mir geflohen. Der hat sich dann, hat das so gemacht. Dann hat er den Rock, der bis unten auf die Knöchel hing, hochgehoben, hatten sich hier reingetan. Nun hatte er einen knielangen Rock an. Und das als Präsident der Bewegung. Und da war das noch kein junger Kerl, das war ein älterer Herr. Ich dachte, hat er keinen Anstand. Wie soll ich hier predigen? Habe ich gesagt, ich predige über 5. Mose 22, Vers 5. Ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. In Venezuela war ich. Urwald. Sagt mir der eine Missionar, Mensch, ich arbeite unter, ich frage ihn, wo arbeitest du denn? Er sagt, mitten im Wald unter den Indianern. Sagt er, wenn die nicht ihren Strich haben, so einen dünnen Faden hier, dann fühlen die sich nackt. Trotz der extremen Visibilität all ihres Körpers, der eben nur wenige Quadratzentimeter bedeckt ist durch ein dünnes Bändchen, fühlen die sich nackt, wenn das fehlt. So, kulturell. Wir müssen hingehen, müssen ihnen helfen. Ist klar, keine Frage. Ne, muss ja nicht sein, ne? Dass sie so rumlaufen. Aber könnt ihr sehen, da hat der liebe Luther ein Klops gemacht und davon gibt es noch 360 andere bei ihm in seiner Übersetzung. Das mindert seine Leistung nicht, absolut nicht. Ich habe eine Riesenehrfurcht vor seiner Übersetzung. Ich bin der Letzte, der sie kritisiert, aber ich darf die Fehler aufzeigen. Frag mich was Leichteres. Wenn ich die brasilianische Übersetzung nehme, die ja von der Deutschen übersetzt worden ist vor 300 Jahren Almeida, dann ist das genauso. Genau dasselbe, noch extremer. Ich verstehe das nicht. Ich habe die ganze Bibel, ich könnte es euch ja vorführen, ich habe ja hier den hebräischen Text. Und dann tippe ich ein und dann gebe ich euch den deutschen Text und dann kann ich euch genau zeigen, nicht an einer einzigen Stelle im Alten Testament, im Neuen sowieso nicht, steht Kli für Kleidung, für Kleid. Nirgends. Beget ist Kleid, Beget. Das ist Kleid. Aber, und das steht auch für den Mann dort. Was den Mann betrifft, soll er sich nicht so anziehen, wie ein Homosexuell, als wäre er homosexuell oder Transvestit oder sowas ähnliches. Darum geht es. Denn das war eine wichtige Sache. Es war ein Gräuel vor Gott. Also es ist ein Gräuel von Gott, wenn eine Mutter Waffen trägt, um andere Menschen zu töten. Das ist zur Gesetzlichkeit. Und so derlei gibt es viele. Bitte? Ich wollte noch was anderes sagen. Noch dabei bleiben. Moment. Kleidung. Ja, es ist Gesetzlichkeit. Kleidung. Die Bibel macht im Neuen Testament Vorschriften. Ich will euch was sagen. Im Neuen Testament gibt es mehr als 1200 Gebote. Wir leben nicht in einem freien Raum. Es ist Zeichen unserer Freiheit, die wir durch Christus haben, dass wir nach seinen Geboten, nach seinen Worten leben können. Deswegen sagt der Paulus und da sagt auch der Petrus, Kleidung soll anständig sein, soll schamhaft sein, soll andere Leute nicht provozieren. Warum? Ganz einfach. Paulus sagt im Galaterbrief, das ganze Gesetz wird in diesem einen Gebot zusammengefasst, du sollst Gott lieben sollst deinen Nächsten wie dich selbst lieben. Oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Griechischen kommt das so raus, im Hebräischen hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst auch sagen, denn er ist wie du. Liebe deinen Nächsten wie dich, denn er ist wie du. Sollst deinen Nächsten lieben oder liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Die Nächstenliebe will den anderen durch Kleidung nicht provozieren zur Sünde. Das ist der Gedanke. Kleidung. Wir leben in einer Zeit post 68. Egal wie ich gehe, Gott guckt auf sowas nicht. Nein. Mag ja sein. Guckt er nicht. Aber etwas ist, du hast Mitmenschen. Du musst Rücksicht nehmen auf deine Mitmenschen. Im hebräischen Denken ist es so, also Kapitel 27, 2. Mose 27, da sagt Gott zu Mose, mach deinem Bruder schöne Kleider. Feier schöne Kleider, heilige Kleider. Schmück ihn damit. Kleider sind nicht nur dazu da, dass man die Blöße bedeckt, dass man nicht nackt rumläuft. Kleider sind dazu da, nicht nur, dass man sich selber präsentiert, sondern Kleider sind auch dazu da, weil ich den Nächsten ernst nehme. Sind eine Art Ausdruck von Ehrung des Anderen. Ich will mit meiner Art und Weise, wie ich mich kleide, den Anderen nicht provozieren, sondern ich will ihm Ehre erweisen. Ich bringe ihm meine Wertschätzung entgegen. Versteht ihr? Darum geht es. Zum Beispiel. Das lernen wir in der Gesellschaft. Aber bei Christen ist das gesetzlich, wenn man da was drüber sagt. Dann sind die beleidigt, laufen die raus und ich komme nicht mehr. Ist klar. Aber wir haben die Freiheit. Ich sage mal was Provokantes. Wir haben die Freiheit. Aus ganz einfachen Gründen. Das gibt es. Das kann man. Ich habe solche Gemeinden auch besucht. Aus ganz einfachen Gründen, uns gewisse Vorschriften zu machen. Nicht, weil wir glauben, dadurch wird man selig, Nicht, weil wir glauben, damit werden wir besser in den Himmel kommen und einen besseren Stand und eine tiefere Heiligung haben, sondern einfach, weil wir uns das so vornehmen, wir möchten auf die Gesellschaft einen gewissen Eindruck machen. Deswegen machen wir das so, wir ziehen uns am Sonntag Feierkleider an. Wir empfinden den Sonntag als etwas Schönes, als einen Ruhetag, wo wir uns gut fühlen. Ich gehe gerne bequem rum. Ja, ich musste früher, als ich im Beruf war, zeitlang arbeitete ich als Korrespondent, da musste ich natürlich ein weißes Hemd tragen, musste Krawatte tragen, musste einen Anzug tragen. Damals war Anzug Vorschrift. Also nicht einfach nur ein Kombi, ne, so Anzug. War eine renommierte Firma, klar, das war die Vorschrift. Das kann man sich machen, aber doch bitte nicht mit dem Vorwand, damit haben wir eine größere Heiligkeit. Und da sind wir bei einem nächsten Punkt, nämlich Heiligkeit. Heiligkeit, was ist Heiligkeit in Hebräisch und was ist Heiligkeit in Griechisch? Wenn ich ein griechischer Heiliger bin, dann strebe ich der Perfektion nach. Und ich kriege mit der Zeit eine Menge von Komplexen, die muss ich alle aufarbeiten, weil ich einen gewissen Standard überhaupt nicht erreichen kann. Ich will perfekt sein. Teleios, ich will das Ziel erreichen, ich will das haben. So, das ist wichtig. Und im Hebräischen ist es anders. Im Hebräischen sagt Gott zu Abraham, Abraham, 1. Mose 17, ich bin der Herr, der Allmächtige, ich bin Gott der Allmächtige, El Shaddai, gehe vor mir und sei untadelig und sei vollkommen. Das sagt doch Gott, vollkommen, untadelig. Wie kann ich das sein? Wenn ich aber das hebräische Wort betrachte, das heißt Tam, beziehungsweise Tamim, dann komme ich an etwas ganz Fantastisches. Da erlebst du eine richtige Befreiung. Ah, da erlebst du wie Evangelium was Schönes ist. Nämlich, Tamim bedeutet nicht, ich bin perfekt, ich bin vollkommen, sondern Gott hat mir, ihr könnt euch erinnern an Adam, der hatte doch einen Garten bekommen. Was sagt er ihm? Bearbeite ihn. Was hat er gemacht? Er ist am Baum stehen geblieben. Und seine süße, schöne, hübsche Frau, die steht ein bisschen weiter da und lässt sich da, naja, ganze Geschichte kennt ihr. Aber was hat er gemacht? Er sollte ihn bearbeiten. Er sollte überall hingehen. Von allen Bäumen, sagt er, kannst du essen. Alle Bäume sollte er kennenlernen. Bis an die Grenzen gehen, heißt das Wort Tamim. Geh bis überall hin. Lass nichts aus. Tu das. Aber geh nicht über die Grenzen hinüber. Das ist Sünde. Das heißt ein Überschreiten einer Grenze. Genauso schlimm ist es, wenn du nicht bis an die Grenze gehst. Das ist genau dasselbe wie die Grenze überschreiten. Also ich habe von Gott ein Terrain zugewiesen bekommen, einen Lebensraum zugewiesen bekommen, in dem ich lebe, in dem ich wirke, in dem ich arbeite. Und da verlangt er nichts oder erwartet er von mir nichts anderes, als dass ich treu bin. Das sagt er ja auch. Dass ich treu bin und meinen Weg gehe, ohne die Grenzen zu überschreiten. Und das heißt untadelig sein. Kann man das erreichen? Ja. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Es geht darum, dass wir den Weg gehen. Tora steht oft in Verbindung mit einem Weg. Lehre. Wenn ich, oder Wegweisung heißt ja Tora auch. Es kommt von Zielen in eine Richtung. Ein Lehrer heißt Moré. Die Eltern heißen Horim. Das ist dieselbe Wurzel. Das heißt, fürs Leben tüchtig machen. Lehren, um fürs Leben tüchtig zu machen und in eine Richtung ziehen. Und wenn ich das sehe, dass das immer in Bewegung ist, es ist nichts Statisches. Leben mit Gott heißt auf dem Weg sein. Christ sein, und das ist der Unterschied zum Griechentum. Wenn ich im Griechentum bin ich statisch, da habe ich meine religiösen Geschäfte, da habe ich meine Riten, da habe ich meine Traditionen, da halte ich an all diesen Dingen fest, das muss A, B, C, D, E, ne? Das muss alles gehen. 1, 2, 3. Im Hebräischen ist das so, ich gehe dynamisch meinen Weg und erreiche auf dem Weg die Vollkommenheit. Versteht ihr? Das ist wichtig. Das ist untadelig. Er weist mir den Weg, er sagt mir, mach das, ich tue das. Gott gibt mir eine Anweisung, du wachst morgens um 5 Uhr auf und hast ganz deutlich den Eindruck, Mensch, ich muss nachher um 9 Uhr mal den und den Partner anrufen und über dieses Geschäft sprechen. Du empfindest das, es ist eine ganz tolle Sache, eine super Idee, bin ich auch gar nicht drauf gekommen. Und du machst das, du greifst zum Telefon und siehe da, Gott ganz im Hintergrund, hat die Wege geebnet. Da ist jemand bereit, der mit dir in ein Geschäft eintreten will oder was auch immer es ist. Es ist ein Weg, eine Wegweisung. Ja, du hast es getan und hast ein gutes Gefühl danach. Ich habe das getan, was ich sollte. Das heißt Tamim, das heißt vollkommen. Und wenn wir Heiligung sehen, dann ist das genau auf dieser Ebene. Heilig heißt nicht unantastbar, wisst ihr, so eingeölt, glänzend und keiner kann uns was, die glitschen alle ab. Heilig heißt anders sein. Heilig sein heißt anders sein. Gott ist Kadosch. Gott ist anders als wir Menschen. Wie ist er? Chesed ve'emet, voller Gnade und Wahrheit. Sein Wesen ist Liebe und so weiter. Jetzt bin ich Grieche und sage, ja, er ist Liebe, aber er übt auch Gericht. Das ist typisch griechisch, so zu denken. Wenn ich sage, er ist voller Gnade und Wahrheit, das ist sein Wesen. Und das impliziert selbstverständlich auch andere Dinge. Aber er ist voller Gnade und Wahrheit und da gibt es kein Vertun. Wir kommen nachher noch drauf. Wir müssen ja gleich hier so eine Änderung schaffen. Haben eine Minute Zeit.